Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, zu einer neuen Podcast-Ausgabe vom Timo Schwarzmeier Tennis Podcast. Und heute wieder, ja, mit einer altbekannten Stimme, mit einem altbekannten Gesicht können wir ja nicht sagen, weil beim Podcast sehen wir uns nicht. Aber ja, ich habe mir erlaubt, den guten Christoph Bedürftig vom Tennistransfer nochmal einzuladen, um mit ihm auch so ein bisschen mal rauszufinden, ja, wie hat sich so, ich glaube, dreiviertel Jahr ist es her, wo ich das erste Interview mit ihm hatte, wie hat sich Tennistransfer entwickelt, aber halt auch, ja, so um die ein oder andere tagesaktuelle Situation in Tennisvereinen, Tennisschulen, Tennistrainer, Tennisspieler zu plaudern. Christoph, freut mich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dass du heute zu Gast bist. Herzlich willkommen zum zweiten Mal in meinem Podcast. Freut mich, bist dabei.
Vielen Dank für die Einladung, Timo. Wir haben ja auch zwischendurch immer mal wieder Kontakt und es ist jedes Mal eine Freude. So freue ich mich auch aufs Gespräch heute. Danke dir.
Gut, Divo, die erste Folge, aus was für unerklärlichen Gründen noch nicht gehört haben. Gib mir mal kurz Einblick, wer bist du, was machst du, was ist Tennistransfer? Hol mal da die, sagen wir mal, Schlafmützen, wo die erste Folge verpasst haben, noch mal kurz gekonnt ab.
Gerne. Dabei wird mir bewusst, wie viel ich zu meinem Tennisleben erzählen könnte. Ich halte es mal kurz. Ich bin Christoph aus Braunschweig, 45 Jahre alt und habe 1985 an dem Tag mit Tennis begonnen. Es ist kein Witz, als Boris das erste Mal Wimbledon gewonnen hat. Meine Eltern wollten nämlich in Ruhe das Finale gucken. Und wir hatten einen kleinen Holzschläger zu Hause, haben sie mich da mit raus in den Garten an die Wand geschickt und ich habe gegen die Wand gespielt, während Boris Tennis gewann. Naja, und das hatte verheißungsvolle Folgen für mein Leben. Eben, denn ich habe dann in der Jugend nichts anderes gemacht, gehörte dann U18 zur deutschen Spitze. Meine Eltern boten mir an, es in den USA ein Jahr lang zu versuchen bei Bollettieri, weil Andre Agassi mein großes Vorbild war und deswegen lag der Fokus in den USA und Tommy Haas war schon drüben. Und dann kam die Liebe in mein Leben, weswegen ich das nicht probiert habe. Das habe ich lange bereut. Heute sage ich, naja, die Liebe über Karriere zu priorisieren, das kann ich schon nachfühlen. Insofern ist das Bereuen weg, aber die Tennisliebe blieb. Ich habe auch immer weiter gespielt. Mein Highlight war als Spieler dann irgendwann nochmal die Bundesliga U30 in Frankfurt. Grüße an alle alten Teamkollegen. Und später habe ich ein Casting von Günter Bresnik gewonnen. Auch ein großes Tennis-Highlight. Das heißt, ich durfte Ende 2014 beginnen, mit ihm an seiner Akademie zu arbeiten, unter ihm und unter dem Papa von Dominic Thiem, mal als Trainer. Und das hat mir später viele Türen geöffnet, weil plötzlich dieser Name in meiner Vita auftauchte. Und dann habe ich als Mentalcoach, Hittingpartner, Karriereberater auch mit einigen Größen zusammenarbeiten dürfen. Und hier war mein Highlight die Zusammenarbeit mit Kaya Kanepi, die mal die Nummer 19 der Welt war, wenn ich mich recht erinnere, bei den Damen. Vielleicht auch die 20, ist egal. Und ich habe sie im Sommer 2018 auf die Sandplatzsaison vorbereiten dürfen. Dann waren wir in Moskau, in den USA bei den US Open. Sie hat die Nummer 1 der Welt vor Ort geschlagen, gegen Serena Williams gespielt auf Arthur Ashe. Ich war dabei. Also viele tolle Tennis-Highlights und heute spiele ich, was heißt ich spiele? Ich arbeite immer noch mit unserem Testimonial Louis auf Tennistransfer, da komme ich gleich drauf zu sprechen, der nach schwerer Verletzung jetzt wieder zurückkommt. Da war schon mal die Nummer 700 der Welt. Also die Tennisliebe blieb. Ich bin auch heute Präsident von einem großen Tennisverein hier in Braunschweig. Da haben wir Tennis, Hockey und Lacrosse. Also es dreht sich irgendwie alles um diesen Sport. Und vor anderthalb Jahren drängte sich durch ein Gespräch mit Justin Engel und seinem Finalgegner in Uslar beim ITF-Turnier auf, diese Plattform zu gründen. Denn der damalige Argentinier Lautaro Farabella fragte uns während einer Regenpause in der Umkleidekabine: Sag mal, ich würde gern Bundesliga in Deutschland spielen. Ich habe gehört, da verdient man ganz gut. Könnte mir hier jemanden vermitteln? Und dann gab es nur lange Gesichter und keine Antworten. Und selbst der Bundestrainer Jan Feldhüß sagte, nee, ich kenne keinen. Und dann dachte ich, dieses Gespräch hätte so 1970 stattfinden können. Das kann ja wohl nicht wahr sein. In dem Moment war die Idee zu Tennistransfer geboren und ich habe wochenlang recherchiert, ob es das schon gibt. Also gibt es irgendjemanden, der digital Spieler an Teams vermittelt oder umgekehrt oder auch Trainer an Clubs und umgekehrt. Und alles, was mir begegnete, waren Facebook-Gruppen und in denen ist es häufig sehr, sehr still. Das heißt, man sieht immer mal wieder, vor allem Tennisschulen und Vereine, die sagen, ich brauche einen Trainer und in den Kommentaren ist dann Leere, bis auf Ausnahmen. Und mir wurde klar, okay, wenn ich das jetzt nicht baue, dann wird es ein anderer machen. Und Ich hatte schon manchmal Geschäftsideen, da habe ich dreimal geschlafen, dann waren die wieder weg oder mein Elan war weg, aber diese Idee hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und so wurde da eine Firma draus und am 1.3.2025 sind wir auf den Markt gekommen und seitdem vermitteln wir aktiv, ohne dass es einen Makler und teure Maklergebühren braucht, die gibt es ja schon, vermitteln wir Spieler an Teams und umgekehrt und Trainer an Tennisschulen oder Clubs und umgekehrt. Und das Ganze funktioniert wie bei Mobile. Ich gebe ein, was ich suche und wer ich bin und dann findet man sich. Das Ganze ist kostenlos und macht eine Riesenfreude. Und daran, dass das so angenommen wird, es werden nämlich täglich mehr Nutzer, merke ich, dass das einen echten Bedarf deckt und nicht nur irgendeine Idee war, wofür ich jetzt sehr dankbar bin, weil da steckt mittlerweile auch viel von meinem privaten Geld drin.
Ja, wenn man das dann so anschaut, jetzt bist du da ein Jahr, mehr oder weniger knapp über ein Jahr mit Tennistransfer auf dem Markt. Erstmal Glückwunsch zum Jubiläum. Das ja auch schon
Danke.
mal, darf ja auch schon mal gefeiert werden. Was hat
Danke.
sich da so, du hast gesagt, es ist vorwärts gegangen. Was hat sich da so alles getan? Was für Herausforderungen hattest du in der Zeit? Nimm mal da so ein paar Erinnerungen auf. Wie war das so? Wie war so die Anfangszeit? Wir waren ja auch relativ früh, haben wir die
Ja.
Podcast-Folge gemacht.
Ja.
Was ist da so passiert jetzt so in diesem ersten Jahr? Hol uns da mal ab.
Gerne. Ich erzähle mal zunächst von den Herausforderungen. Denn auch wenn sich täglich neue Leute anmelden, merke ich, dass es viele natürlich auch nicht tun. Denn die Zielgruppe ist allein in Deutschland und im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum Deutschland, Österreich, Schweiz, riesig. Wir reden da von Millionen potenziellen Usern. So viele melden sich natürlich noch nicht an. Ich sage so einfach natürlich, so natürlich finde ich das gar nicht. Ich will darauf hinaus. Wir haben ein tolles Angebot und decken einen wirklichen Bedarf. Ich selber habe schon sehr oft Vereine gesucht und da sind Monate ins Land gegangen und ich wurde immer dicker, sozusagen, aufgrund der Trainingspause. Also wir sind nicht sichtbar genug. So. Die Herausforderung ist also das Marketing und das Marketingbudget. Ich selber bin kein Marketing-Experte und kaufe mir diese Expertise immer ein, muss dann aber selbst die Hausaufgaben machen. Und da mir das nicht liegt, könnten wir viel besser sein. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, auch wenn ich für Meta-Ads recht viel Geld ausgebe, dann bringt das was. Aber weil ich noch nicht genug Geld ausgebe, ist es so, dass auch wenn ich die Werbung wieder ausschalte, verändert sich nichts. Also es meldet sich, egal ob ich jetzt Meta-Ads schalte im Moment in einem gewissen Rahmen oder nicht, verändert sich gar nichts. Ich kann natürlich nicht was sagen, was wäre, wenn ich 1000 Euro im Monat für Meta-Ads ausgeben würde. Das würde sicher etwas verändern, aber da das bisher reinweg von privatem Geld finanziert ist, halte ich mich da noch ein bisschen zurück und finde es sehr schön, auf so eine natürliche Art und Weise zu wachsen. Das heißt, aktuell poste ich ganz persönlich jeden Tag oder mehrfach die Woche, sagen wir es mal so, auf Instagram und Facebook und das führt zu diesem organischen Wachstum und zu einem Effekt, den nenne ich mal, es spricht sich rum.
Ja.
Damit bin ich sehr zufrieden. Aber natürlich gibt es auch einen ungeduldigen Geschäftsmann in mir, für den es sehr viel schneller gehen könnte. Mein Gefühl sagt, wenn sich das auf so eine Weise wie jetzt verbreitet, auf so eine organische, dann hält es auch länger. Also ich hätte nichts gewonnen, wenn ich über Nacht 10.000 Nutzer hätte und dann machen die alle ihre Erfahrungen und sind genauso schnell wieder weg. Also diese Erscheinung haben wir alle auf dem Markt schon erlebt in der Tech-Branche. Da wachse ich lieber langsam, aber es bleibt. Weil das ist ein Herzensprojekt und kein Über-die-Nacht-Projekt. Ich habe es nicht eilig. Und insofern ist mir das ganz recht. Und ein Effekt, den ich auch beobachtet habe, das finde ich sehr schön. Viele ausländische Profis haben das Gefühl, oh wow, da ist ein neuer, moderner Makler in Deutschland. Und dann schreiben die mich an und sagen, du, ich würde gerne Liga spielen in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz. Hast du wen? Also das alte Geschäftsmodell. Sie glauben, sie haben einen Makler vor sich. Und dann sage ich in der Regel, da kann ich dir helfen, melde dich doch kurz an. Und dann werden die schnell fündig. Das Coole ist, ich merke dann ziemlich schnell, ob sie fündig werden. Einerseits gibt es so einen Button, auf den man klicken kann, nach dem Motto, ich habe eine Frau gefunden, wenn wir es jetzt mal mit Dating-Plattformen vergleichen. Oder ich kriege auch eine freundliche Rückmeldung von den Clubs, den Tennisschulen, wo sie sich einfach bedanken. Und das ist natürlich der schönste Lohn, auch wenn sich das finanziell unter uns noch nicht lohnt. Das dürfen die User auch wissen. Aber das darf sich und soll sich natürlich auch noch ändern.
Ja, ist da nicht oder welche Gewichtung würdest du da oder gibst du da dem, nennen wir es mal, Empfehlungsmarketing allgemein? Du hast gerade vorhin, hast du richtig angesprochen, ja, die Spielerzahl in der Dachregion, mehrere Millionen. müssten sich ja eigentlich anmelden, dann müssten wir eigentlich untereinander gewisse Empfehlungen haben. Gleichzeitig haben wir aber auch so und so viele tausende Vereine in der Dachregion, wo sich ja eigentlich auch anmelden müssten. Wir haben auf der einen Seite die Spielerseite, du hast es aber auch gesagt, wir haben auf der anderen Seite die Trainerseite. Es jammern heute alle, wie schwer es ist, Spieler zu finden. Spieler jammern, wie schwer es ist, passende Ligen oder neue Clubs zu finden, vielleicht aber auch nur Trainingspartner zu finden. Tennistrainer jammern, wie schwer es ist, einen neuen Club zu finden. Clubs jammern, wie schwer es ist, Trainer zu finden. Dann haben wir hier einen jungen sportlichen Mann im Background, der sagt, hey, pass auf, ich baue euch da was. Und dann ist aber wieder, ja, man geht eher den Weg außenrum, man macht sich eher den komplizierten Weg, anstatt das dankend anzunehmen, was du da eigentlich geschaffen hast. Was hast du das Gefühl? Woran liegt das? Ist das, man ist sich zu fein dafür? Man hat Angst, so eine Anzeige zu schalten, weil ich sehe es ja auch bei den Verbänden. Wenn du dir die Trainerplattformen anschaust, ich sag mal, das ist die Spreu vom Weizen. Der Großteil der Trainerjobs, die werden doch alle hinterm Rücken vergeben. Also, das ist meine Wahrnehmung.
Ich sehe das ganz genauso und wir haben hier am Freitag mit einem Headcoach vom Niedersächsischen Tennisverband zusammengesessen beim Kaffee und er erzählte genau das, was du sagst, dass es unheimlich schwer ist, jemanden zu finden, egal ob als Verein, ich suche Trainer oder als Trainer, ich suche einen Trainerjob. Und dann habe ich ihm davon erzählt, dass es ja auch bei mir ein Riesenangebot gibt. Ein Beispiel. Stand heute tagesaktuell extra recherchiert, gibt es über 100 Trainer, die ihre Dienste anbieten. Also aus meiner Brille könnte man sagen, hä, wie kann denn das sein? Es gibt Trainer ohne Ende. Und dann hat
Ist das,
er
was wir
das
letzte Woche ja
Argument
geschrieben haben, wenn
schlechthin
ich dir da
gebracht.
mal kurz, ist ja das, was wir letzte Woche geschrieben haben, wenn ich dir mal kurz da in die Parade fahren darf. Es kann ja nicht sein, auf der einen Seite jammern Clubs, dass sie keine Trainer haben, auf der anderen Seite hat es bei dir auf der Seite über 100 Trainer, die eine Stelle suchen. Also müsst ihr eigentlich A und B sich zusammengesellen und die Aufgabe wäre gelöst.
Richtig, es erklärt sich wie folgt, das ist total logisch, das erlebe ich auch hier in der Region um Braunschweig. Die Clubs und die Tennisschulen so suchen oft für wenige Stunden in der Woche und dafür zieht keiner um. Und das ist ein richtig gutes Argument. Das kann auch ich nicht aktuell lösen. Also in der Regel werden Teilzeittrainer gesucht und die sind nicht immer unbedingt in meiner Region verfügbar. Und das sehe ich auch an den Anzeigen auf meiner Seite, die da geschaltet werden. Oft sind es eben Teilzeitanzeigen und ein junger Trainer, der seinen Lebensmittelpunkt beispielsweise hier hat, der zieht dafür nicht nach Frankfurt. Und gelöst. Aber ich habe natürlich durch die Einblicke in meiner Datenbank eine besondere Sicht auf die Thematik. Und mir wird bestimmt mit meinen schlauen Köpfen im Team noch was einfallen, um auch da den Leuten zu helfen.
Gut, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen ja, Entwicklung mit der Zeit gehen. Ich sag mal, früher ist es immer so gewesen, dass du, ja, wenn du Haupttrainer gewesen bist oder wenn du halt hauptberuflich als Trainer davon leben willst, du hast so den einen Club gesucht, der sich deine 30 bis 40 Stunden ausgelastet hat. Hat natürlich das Problem, dass du abhängig bist wieder vom Club. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt in der Region Braunschweig, bleib mal einfach mal bei euch in der Ecke, drei, vier Vereine hast, 8 bis 10 Stunden, dann passt es ja auch wieder.
Total,
Gibt
ja.
dir aber, wenn da halt mal, sag ich mal, ein Kundenstamm wegbricht, ja auch wieder eine bisschen größere Möglichkeit, das Ganze wieder vorzugehen.
Total, ja. Also viele wünschen sich da natürlich Vorteile ohne Nachteile, ne? Also am liebsten richtig viele Stunden, aber ohne abhängig zu sein, das ist natürlich ein bisschen schwer. Ich erlebe hier ein paar tolle junge Tennistrainer in unserer Region, die die Dörfer abklappern mit dem Auto. Ja, also mitunter wechseln die auch in der Mittagspause den Ort und da kann ich nur den Hut vorziehen. Ja, und die sind, also haben sich selbstständig gemacht teilweise. Manche ganz mutige wussten exakt in der 11. Klasse oder in der 12. und dann frisch mit Führerschein, was sie wollen, Tennistrainer werden und haben die Schule abgebrochen, Tennisschule gegründet und jetzt gucken sie über die Dörfer, die sonst keinen Trainer finden. Ich muss sagen, Hut ab. Also ich möchte den Leuten da draußen Mut machen, traut euch, es werden Trainer ohne Ende gesucht, ohne Ende. Und die Facebook-Gruppen sind voll von Gesuchen und da reagiert dann keiner. Insofern meldet euch ruhig bei mir an, da können wir dann alle abfrühstücken. Ich durchgrase diese Facebook-Gruppen ja ständig, damit ich reagieren kann und sagen, hier, wir haben ein Angebot für euch. Und das funktioniert auch ganz gut. Das war so ungeplantes Marketing. Ich reagiere dann einfach auf die Anfragen in den Gruppen.
Ja, aber ich denke, das ist halt auch so ein bisschen, Ja, wir leben im 2026, wir leben ja mal im 1970, wir leben
Ja.
im 2026, wo man halt auch ein bisschen mit der Zeit gehen muss und wie gesagt, auch überlegen muss, okay, wie kann ich meine Passion Tennistrainer sein, wie kann ich die ein Stück weit auch ein bisschen flexibler gestalten? Jetzt wird natürlich der ein oder andere wieder sagen, ja gut, bei den Spritpreisen, die ihr momentan
Ja.
habt, da bist du ja wahnsinnig, wenn du das machst. Ja, auf der anderen Seite sage ich, es gibt ja auch wieder ein bisschen Unabhängigkeit, du siehst nicht immer das gleiche Bild, es kann auch die Motivation oben behalten.
Ja.
Ja, also ich sehe da durchaus auch Vorteile. Es zeigt ja auch ein bisschen was. Wir müssen wegkommen von diesem klassischen Bild, wie es früher war, auch das klassische Bild in den Tennisvereinen. Tennisvereine müssen sich vielleicht auch mal überlegen, jetzt gar nicht als Vorwurf gedacht, aber vielleicht auch mal überlegen, wie können wir das Modell ein Stück weit so nachjustieren, so nachoptimieren, dass man auch in den nächsten Jahren genügend Angebot und Nachfrage jeweils haben und sich immer nur auf einen Trainer zu verlassen oder Haupttrainer plus einen Assistenztrainer ist spätestens ab dem Zeitpunkt gefährlich, wenn ein Trainer ausfällt,
Ja.
dann steht er wieder vor einem Problem und warum da nicht aussagen, so auf eine Art mobile Tennisschule, ja, man tut das Ganze ein bisschen breiter aufstellen und ich denke immer, ja, ich kriege auch immer wieder von Verein ein bisschen den Kontakt, wo mir, du Timo, kennst du nicht jemand, wo bei uns unterrichten könnte? Wir finden niemand. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass ihr niemand findet, weil der Markt ist immer noch, also ich sage schon auch, ich habe eine Veränderung wahrgenommen nach Corona, da haben viele Trainer aufgehört, weil sie halt auch relativ, ja, wirtschaftlich in enormen Zugzwang geraten sind, leider. Die haben sich dann leider umorientiert, sind jetzt
Ja.
glücklich in einer anderen Branche tätig, die gehen nicht mehr zurück. Aber es gibt doch immer noch genügend Trainer. Wenn du auf den Trainerausbildungen bei den Verbänden schaust, die sind regelrecht ausgebucht. C-Trainer, B-Ausbildungen, hast du teilweise Wartelisten, du kommst gar nicht rein. Also der Markt ist ja eigentlich da. Und da frage ich mich dann schon auch, was ist der Grund, warum kommt man da nicht rein? Ein anderer Punkt, wo ein Grund sein könnte, ich habe das die Tage, ich glaube, das war auf LinkedIn, ist da ein Post rausgegangen, dass sich ein jüngerer Trainer, war das glaube ich auch, im Raum Hamburg tatsächlich erlaubt hat, um die 125 Euro für eine Trainerstunde auszurufen. Und das ist halt auch was, wo glaube ich die Vereine heute mal ein bisschen aufwachen müssen. Ja, also die Zeiten, dass man hier Trainer mit 20, 30 Euro anstellen, die Zeiten sind, denke ich mal, vorbei. Das sollte auch der Letzte jetzt mal begriffen haben. Das müssen auch die Spieler begriffen haben. Und ihr dürft euch nicht wundern, dass er keine Leute findet, wenn er sie, sage ich mal, unter Wert bezahlt. Weil am Ende ist ja immer die Frage, abzüglich der Abgaben, was bleibt der Netto übrig?
Ja, und ich möchte da nochmal ein bisschen Mut machen, auch in Sachen Freiberuflichkeit. Ich habe bei Instagram eine Gründerin in unserem Kontext neulich gesehen, die sagte in einem kurzen Video: Ja, aller Anfang ist schwer und ich habe auch Ängste, aber es ist 10-mal besser, als mir von irgendeinem Alpha-Typen sagen lassen zu müssen, wann ich Mittag essen darf. Ich dachte, das ist ja genial auf den Punkt. Genauso ist es. Also es birgt auch Freiheiten. Und da kann man einfach nur Mut machen. Ja, und das ist jetzt mal so der Blick auf die Trainer- und Tennisschulensicht. Immer wieder gibt es ja auch Profis, die hier Anschluss suchen und mich anschreiben. Und insofern gäbe es auch da ganz viele tolle Meldungen zu erzählen. Aber es ist, wie du sagst, wir erleben hier ein Modell beim BTHC in Braunschweig, dass wir auch Leute haben, die nicht nur Training geben. Ja, also wir wollen dann wirklich Leute haben und das war, wie wir als Verein reagieren. Wir schauen, wenn es mit der Stundenauslastung für den Trainer vielleicht nicht passt, aber wir möchten, dass er hier lebt. Dann gucken wir, was wir ihm noch sonst noch anbieten können. Wir haben genug Arbeit hier zu tun. Ja, jetzt hat ein Beispiel: Ein Tennistrainer hat jetzt bei uns kommissarisch die Aufgabe des Sportwartes mit übernommen. Ja, also super. Ja, also man kann da richtig kreativ werden, wenn man sich die richtigen Fragen stellt, nämlich wie kann es gehen? Weil wer nach Lösungen sucht, findet eben Lösungen, ne?
Welche Aufgaben, ja, finde ich sehr treffend. Welche Aufgaben siehst du? Du hast gerade auch davon gesprochen, dass ein Trainer vielleicht auch mal kommissarisch in einer sportlichen Funktion, in einem Vorstand einspringen kann.
Ja.
Man sieht ja auch in vielen Vereinen immer mehr, dass sie extrem zu kämpfen haben, Leute zu finden. Fürs Ehrenamt, was ist da deine Meinung? Thema Ehrenamt wird, glaube ich, auch schon, also gefühlt seit 20 Jahren in Deutschland mittlerweile diskutiert.
Ja.
Wie lange gibt es das Ehrenamt noch? Wann muss nicht auf Teilzeitstellen und so weiter umgestellt werden? Wie siehst du das Bild? Weil meine Meinung ist da relativ klar. Ich frage mich, warum stellt man es nicht einfach um und macht Jobs draus? Man schafft Arbeitsplätze,
Ja.
man schafft Möglichkeiten. Klar, die Kritiker kommen wieder, wer bezahlt das? Aber ja, wie du sagst, wo ein Wille, da auch ein Weg, oder?
Da habe ich eine besondere Sicht, weil einerseits ist es natürlich oft nicht so leicht, das einfach so zu bezahlen. Andererseits merke ich, wie vielen Menschen die Übernahme eines Ehrenamts etwas gibt. Ja, also so viele Menschen sind heute in bedeutungslosen Job, die ihnen überhaupt nichts mehr geben. Ja, das ist einfach nur noch Dienst nach Vorschrift und im Homeoffice versauern und dann kriege ich da am Monatsende mein Geld und mein Sicherheitsgefühl und Bedürfnis, was ich auch verstehe in diesen wilden Zeiten. Das sorgt dafür, dass ich immer weiter durchhalte und das Gehalt ist dann Schmerzensgeld. Aber die eigentliche Erfüllung, die hole ich mir eben im Verein als Beispiel in meinem Ehrenamt. So. Und auch wenn das nicht immer bezahlt werden kann, das ist so, so müssten, dafür möchte ich Werbung machen, die Funktionäre mal in ihre Satzung schauen. Viele haben sicherlich einen Passus, der sagt, man kann auch Ehrenamtspauschalen auszahlen. Das ist auch interessant für den Verein. Also man kann durchaus auch mal Ehrenämtler vergüten. Und auch wir hier im Verein, wir haben also an die 50 Leute, die immer wieder helfen. So groß ist das hier bei 1200 Mitgliedern. Ich merke, wenn wir jemanden fragen, möchtest du ein Amt übernehmen, dann herrscht absolute Stille. Wenn wir fragen, wer kann uns helfen bei dieser oder jener Aufgabe, beispielsweise in unseren Vereinschats, dann meldet sich vielleicht mal jemand. Womit wir großen Erfolg haben, ist, die Leute gezielt anzusprechen. Jetzt haben wir eine 125-Jahr-Feier beispielsweise in diesem Jahr und suchen jemanden, der die Party mit organisiert. Da gehen wir gezielt auf Leute zu und dann erhalten wir auch Antworten.
Ja.
Und insofern habe ich eigentlich eine ganz positive Sicht auf das Ehrenamt. Vor allen Dingen, wie sagt man, der Fisch stinkt ja am Kopf zuerst. Also wenn man es schafft, einen Vorstand zu schaffen, der viel Freude hat, ja, und bei uns ist das so. Wir lachen unglaublich viel zusammen, dann haben die Leute auch Lust mitzuarbeiten. Wenn man dann natürlich immer nur verbissene Rentner sieht, die also eigentlich nur noch die Vergangenheit absichern wollen durch noch mehr Regeln, dann macht es natürlich keine Freude, da mitzuarbeiten. Also auch hier gerne nochmal einen kurzen Aufruf an die junge Generation. Gestaltet mit, Ehrenamt gibt unglaublich viel zurück, auch wenn es kein Geld ist. Aber es gibt einfach ein tiefes Gefühl von Sinn, zum Beispiel den eigenen geliebten Tennisverein zukunftssicher zu machen. Also dafür möchte ich echt werben.
Ja, interessante Sichtweise. Thema zukunftssicher machen, hast einen guten Übergang schon gebracht.
Danke.
Das hast du angesprochen, relativ großer Verein, 1200 Mitglieder, sicherlich, weiß ich nicht, einer der größten in Deutschland, oder?
Ja, wir haben ja
Oder wer
eine
ist
Haupt.
der größte? Ich kenne die Mitgliederzahlen gar nicht mehr so genau.
Nee, in Norddeutschland sind wir sogar der zweitgrößte. Wir haben Hockey und Tennis, am Ende noch Lacrosse mit ganz wenigen Mitgliedern. Aber wir gehören schon, was die Mitglieder angeht, zu den ganz, ganz großen Vereinen, ja.
Ja, gut, und wenn man dann natürlich 125 Jahre nehmen, das ist
Ja.
natürlich auch ein Stück weit Tradition, die gilt es ein Stück weit weiter zu erhalten. Jetzt hast du gesprochen, Tennis, Hockey und Lacrosse.
Ja.
Momentan ja auch ganz großes Thema, wird auch teilweise meiner Meinung nach auf den sozialen Medien falsch dargestellt, ist das Thema Paddle und Pickleball. Wie sieht bei euch so die Zukunftsplanung aus? Ist da das Thema Paddle und Pickleball ein Thema? Was ist allgemein deine Meinung zum Thema Zukunftsplanung Tennis? Weil was momentan so ein bisschen mir zu kurz gedacht ist, es wird viel propagiert, ja, ihr müsst euch jetzt Paddle holen, ihr müsst Pickleball holen, sonst geht er vor die Hunde. Also ich sag mal, hey, die Tradition, wo Tennis hat, ja, das geht nicht so schnell vor die Hunde. Klar, Paddle hat auch eine Tradition, aber eher in den ja, Mexiko, Südamerika, Spanien, dort. Aber jetzt bei uns, das ist ja wirklich neu. Und da jetzt schnell ein Hype, weiß ich nicht, ob das gut kommt, wenn es da jeder Tennisverein meint, er muss sofort auf den Hype Paddle und Pickleball aufspringen. Wie siehst du das prinzipiell? Jetzt nicht zwingend nur für deinen Verein, jetzt für euch in Braunschweig. Was ist da so deine grundsätzliche Meinung, Christoph?
Gerne. Für mich zeigt sich besonders an der Stelle, dass es im Vorstand auch junge Leute braucht, weil es eine unglaubliche Gefahr, wenn man im Vorstand nur alte oder nur junge Leute hat, weil die einen machen Politik, Vereinspolitik für die Zukunft, die anderen für die Vergangenheit. Und ich sehe beispielsweise Padel nicht mehr als Hype, dafür ist es schon zu lange erfolgreich und wächst immer noch. Ist jetzt nichts Neues mehr, ne? Also die Phase, in der wir jetzt sind, da müsste ich erstmal ein Wort erfinden, aber ich würde sagen, der Hype ist vorbei und er dauert immer noch an, sozusagen könnte ein Slogan bedeuten. Wir haben hier Leute, die sich unglaublich viel Arbeit gemacht haben. Das deckt sich auch mit Erfahrung anderer Clubs. Ich bin ja im Austausch, dass natürlich eine gewisse Altersgruppe im Verein ausstirbt oder austritt, weil die Knie zu viel zwicken. Padel würde bedeuten, ich kann noch mal ein paar Jahre länger Sport machen, aber da muss ich nicht die ganze Zeit so rennen. Ein Beispiel. Viele Clubs erleben, dass in einer bestimmten Altersgruppe, die besonders interessant ist, nämlich die jungen Erwachsenen nach dem Studium, die ziehen oft um. Natürlich, nach dem Studium kriege ich einen Job irgendwo oder gehe ins Ausland, habe Lust, mich zu entwickeln. Dann gehen die oft auch hier den Verein verloren. Das heißt, wir müssen auch neue Angebote schaffen für diejenigen, die in die Städte kommen. Weil wenn ich irgendwo wegziehe, heißt das automatisch, dass ich auch irgendwo ankomme. Und insofern ist für mich ganz klar, wir möchten mit neuen Angeboten auch locken und begrüßen. Das wäre dann Padel. Wir haben das jetzt auch konkret vor. Im besten Falle steht hier in diesem Jahr noch der erste Padelplatz. Wir planen das gerade, haben gerade einen Rundgang mit einem Padelbauer gemacht, mit einem Platzbauer. Würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Und für mich ist auch klar, hier gibt es ja auch wieder viele Tennisvereine in Braunschweig und Umgebung. Wir müssen in meinen Augen unbedingt die Ersten sein. Also ist auch mein Anspruch an mich als ich hoffe, junger Vorstand, der aber auch zukunftsorientiert und ein bisschen wirtschaftlich denkt, ne? Weil da geht es auch um Vereinsabsicherung, sodass neue Leute kommen und diejenigen, die uns verlassen würden, vielleicht wegen einer neuen Sportart länger bleiben.
Ja, wenn wir das wieder den Bogen rüberspannen zur Tennistransfer, ist da die Idee, irgendwann auch, sei es mal, Padel-Transfer draus zu machen, da ein weiteres Angebot,
Ja.
Nischen weiter, ja, würde sich ja anbieten. Also wenn wir über
Total.
das Thema Spielerbörse reden, es wird ja auch in Padel, wird es kommen, gibt es ja teilweise auch schon, dass es einen Ligabetrieb gibt. Turniere hat es jetzt ja schon. Also werden ja auch immer mehr Partner gesucht. Vielleicht suche ich mal einen Partner in Braunschweig, wo mit mir ein Padel-Turnier spielt. Wäre ja eine Möglichkeit. Ist das ein Ding, wo bei dir, wo du auf dem Radar hast, oder sagst du, nee, das ist mir zu früh, ich bleibe mal da konsequent nur mit dem Tennis drauf?
Das ist unbedingt dran zur rechten Zeit, weil ich möchte erst eine Sache richtig gut machen und dann expandieren. Man könnte mich vom Gegenteil überzeugen, weil ich bin total offen für andere Gedanken. Wie sagt man so schön, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Also ich denke ja oft nur meine Gedanken, ne? Und ich bin da ganz offen für Expansion. Ich werde zum Beispiel öfter von Vertretern anderer Sportarten angesprochen, die sagen, ey, das bräuchten wir auch im Handball oder im Basketball, wie auch immer. Das freut mich sehr, das wird kommen, aber erstmal möchte ich eine Sache richtig gut machen und in unserer Sportart total bekannt dafür sein, dass ich hier mit meinem Dienst, nicht als Person, vermittle. Und heute ist irgendwie klar, wenn du eine Braut suchst, dann suchst du bei Tinder zum Beispiel, wenn du ein Auto suchst bei Mobile und die Wohnung bei ImmoScout und es muss ganz klar sein, wenn du einen Tennisspieler oder einen Trainer suchst, dann guckst du bei Tennistransfer. Das ist noch nicht so, aber wenn das so ist, bin ich der Erste, der offen ist für Expansion. Aber zunächst, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Ja. Wann ist
Erstmal.
es richtig gut? Was fehlt noch, dass es richtig gut ist?
Eigene Mitarbeiter aus den Tennistransfereinnahmen bezahlen kann, konsequent, weil dieses Umbauen der Plattform und Erweitern kostet ein unglaubliches Geld. Und wenn die Einnahmen dafür reichen würden, ich würde sowieso alles reinvestieren. Mir geht es nämlich nicht darum, mir jetzt irgendwann einen Porsche leisten zu können oder dergleichen, weil ich weiß aus der Vergangenheit, dass das nicht glücklich macht. Also ich würde ohnehin alle Einnahmen immer gleich reinvestieren in Verbesserung der Qualität. Ich bin nämlich auch sehr dankbar für einige Nutzerfeedbacks, die mich auch erreichen. Das nehme ich gerne an. Heißt nicht, dass man immer alles sofort umsetzen kann, aber trotzdem finde ich das ganz großartig. Danke dafür. Ja, und wenn wir uns das leisten können, würde ich auch gerne einen Softwareentwickler oder zwei anstellen. Bisher machen das Freiberufler für mich. Und dann wäre der richtige Zeitpunkt auch zu expandieren, beispielsweise.
Ja. Wo siehst du allgemein, wenn wir mal so den Blick in die Glaskugel reinstreuen, wo siehst du Tennistransfer in 5 Jahren?
Im Grunde ist das der Satz, den ich eben gesagt habe. In 5 Jahren ist völlig klar, wenn du im Tennis eine Person suchst, einen Trainer, einen Spieler, wie auch immer, oder einen Trainerjob, dann macht man das bei Tennistransfer. Das ist dann einfach klar. Und dann haben wir weit über 10.000 User. Ich muss nichts anderes mehr machen. Also aktuell habe ich meinen ganz normalen Beruf als Coach in den unterschiedlichsten Bereichen für Unternehmen, für Einzelklienten. Und das möchte ich auch immer weitermachen, weil ich liebe das, was ich tue und es macht mir Freude. Aber in 5 Jahren muss ich es nicht mehr machen. Das heißt, ich kann auch noch besser Nein sagen, als ich das heute tue. Und der Reichtum durch Tennistransfer, ja, das mag im ersten Moment ein netter Gedanke sein, darum geht es mir wirklich gar nicht. Ich würde gern davon leben können, weil ich liebe Tennis, aber es geht nicht darum, hier Reichtümer anzuhäufen. Das macht eh nur Zukunftsängste. Das nehme ich, lebe ich sehr oft in der Beratung. Wenn ich Klienten habe, das ist jetzt so ein kleiner Ausflug, die sehr viel Geld haben, die haben ganz oft derartige Existenzängste, weil sie haben was zu wert. Ne? Ein gutes Auskommen, super, aber ich kann nur sagen, nicht aus Erfahrung, mit einer Milliarde schläft man, glaube ich, auch ganz unruhig.
Das kann durchaus der Fall sein, ja. Das kann durchaus
Ja.
möglich sein, ja. Wie wichtig sind für Tennistransfer Sponsoren?
Enorm. Und ich bin im Moment total stolz und ich erwähne ihn auch mal. Die Firma Sporttime, die ist, ich nenne die Firma mal einen Hidden Champion, weil jeder, der mal in Deutschland zur Schule gegangen ist, hat mit den Produkten schon gespielt oder sie genutzt in der Turnhalle. Also Matten, Bänke etc. Aber es weiß halt keiner, deswegen, dass da Sportteam dran steht, deswegen nenne ich sie mal Hidden Champion. Aber das ist eine Firma aus dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Und da lag es irgendwie nahe, mal ins Gespräch zu kommen. Und die haben mich jetzt finanziell das erste Mal unterstützt. Das heißt, es gibt auch die ersten Einnahmen. Bin ich sehr, sehr dankbar und freue ich mich. Davon lebe ich aktuell, was unsere Einnahmen angeht. Und bin total offen, auch weiteren Unternehmen unsere Plattform zur Sichtbarkeit anzubieten. Vor allem suche ich gerade einen Unternehmer, der mit mir zusammen einen absoluten Spitzenjungprofi unter 16 Jahren unterstützen möchte. Das würde ich gerne zusammen mit einem Unternehmen machen. Also, wenn das irgendjemand hört, bin ich da sehr, sehr offen, um einem jungen Mann, der top in Europa ist, seinen Tennistraum zu verwirklichen, weil das ist, wie wir alle wissen, extrem teuer und ganz schwer, wenn die Familie nicht ja fast Millionen mitbringt, muss man fast sagen.
Ja, das ist leider momentan oder allgemein, das ist auch seit Jahren bekannt, wenn du das Spiel machen willst. Da ist ja letzt auch mal der Bruder von Dominik hatte das mal erzählt, der Moritz in einem Podcast. Ja, so
Ja,
eine Mio ist da bei
super.
ihnen draufgegangen. Die Großeltern das verkauft, das
Genau.
verkauft, das verkauft. Also du musst ja extremst in
Ja.
Vorkasse gehen. Und selbst wenn du in Vorkasse gehen kannst, du weißt ja hinten nicht, was du rauskriegst. Das ist ja das Brutale daran. Und wenn dann eine Verletzung kommt, dann wirst du
Richtig.
fallen gelassen, dann wirst du von Sponsoren fallen gelassen, dann bist du weg. Und das ist, ja, wenn man das mit einer Kapitalanlage betrachtet, dann ist das sicherlich in Hochrisikokapital einzustufen. Das ist absolute Zockerei. Und da ist dann natürlich auch, ja, auf der einen Seite sehr, sehr schade, wenn junge Träume daran scheitern. Und auf der anderen Seite ist natürlich für Unternehmen heute auch immer, ja, wer ist bereit, in den jungen Spieler rein zu investieren? Das ist halt auch immer die
Ich
große
sage mal einen Satz
Frage und
dazu, weil es ist
da.
etwas, was mich, ja, das ist etwas, was mich sehr bewegt. Und es gibt eine Tennistransfervision. Du hast mich ja gefragt, was ist in 5 Jahren? Ich unterstütze einen jungen Profi. Das ist unser Testimonial auf der Startseite zu sehen. Den unterstütze ich als Firma. Der hat unser Label auf dem Ärmel sozusagen und macht für uns Werbung. Und den zu begleiten und zu unterstützen, wie er seine Karriere lebt und seinen Traum lebt, das gibt mir so unglaublich viel. Und in 5 Jahren wäre es so, dass wir derart viel Einnahmen machen, dass wir viele Profis unterstützen können. Und dann würde ich mit Experten wie dir die Jugend-ITF-Turniere in Deutschland oder auch anderswo abklappern und Spieler scouten, um denen dann aktiv Sponsorenverträge anzubieten, weil es gibt nichts Schöneres als anderen wie bei der Räuberleiter über die Mauer zu helfen, ja, dass sie diesen Schritt ins
Ja.
Profitennis schaffen, ihren Traum leben können. Also davon träume ich und in 5 Jahren ist das hoffentlich so, dass ich rumreise und tolle Talente aussuchen kann auf Turnieren. Das macht nämlich auch mir Riesenspaß.
Wenn du jetzt junge Spieler nimmst, Alterskategorie mal völlig offen gelassen, Ist vielleicht auch mal ein U12er schon interessant, wo es halt wirklich noch um die Entwicklung geht. Wenn du den 16-Jährigen nimmst, da ist schon relativ viel passiert. Aber gerade jetzt U12, U14, da
Ja.
kannst du halt auch noch relativ viel, sage ich mal, mitgestalten. Wie wichtig ist dir tatsächlich, wo steht dieser Spieler im Ranking? Oder ist auch mal so ein ungeschliffener Diamant, sage ich mal, auch interessant? Wir haben ja so diese Soft Skills, die Hard Skills. Ja, was ist wirklich das Reizvolle? Weil ich finde es persönlich fast interessanter oder mich reizt es eigentlich fast mehr, mit einem Spieler zu zeigen, der halt noch nicht ganz vorne steht und den aber dorthin zu bringen. Weißt du, wie ich meine? Und
Ja,
heute wird halt
total.
viel
Ich kenne
ausgewählt.
jemanden. Entschuldigung.
Heute wird halt viel ausgewählt, wenn der oder die nicht im Tennis Europe Ranking Top 5 steht, dann ist er eigentlich uninteressant. Ja, aber wir
Ja.
wissen beide auch, wie schnell du dorthin kommen kannst und wie schnell du aber auch wieder verschwinden kannst.
Das Ranking ist echt nur ein Hinweis für mich und nachgelagert interessant. Mein Lieblingsbeispiel habe ich jetzt gerade am Wochenende wieder mal gehört. Ich habe einen ATP-Spieler getroffen, der kein Profi mehr ist. Der hat mit 12 Jahren Tennis angefangen. Das ist ein bisschen länger her. Das wird heute schwer. Ich glaube, das klappt nicht mehr, weil diese Ausbildung gerade auf körperlicher Ebene, die dauert mittlerweile zu lang und ist zu intensiv. Ich will aber darauf hinaus, dass für mich persönlich Spieler total interessant werden, die andere Merkmale zeigen, aber vielleicht noch nicht Top 5 in Deutschland sind.
Ja.
Weil wenn sie diese anderen Merkmale, beispielsweise eine unglaubliche Hingabe, Lernbereitschaft, Kreativität, Wissbegierigkeit, wenn sie das mitbringen, kann man damit unglaublich viel schaffen. Und ich finde Spieler besonders interessant, die möglichst nah an der Pubertät sind oder schon drin, weil es gibt eine Riesengefahr und das ist die Pubertät. Weil dann kommen so viele Dinge in dein Leben, die auch interessant sind. Ja, die Party im Nachbardorf, das andere Geschlecht, im schlimmsten Fall auch der Alkohol. Für mich wäre also ein Bereich ab 14 sehr, sehr interessant, weil dann wird das Risiko als Investor auch ein bisschen kleiner, wenn ich weiß, naja, wenn jemand mit 16, 17 als Beispiel noch nicht die große Party angefangen hat, dann gibt es zumindest mal schon eine gewisse, in Häkchen, Sicherheit, dass das womöglich auch so bleibt. Bei jemandem, der 13 ist, lässt sich das ja gar nicht abschätzen. Ne? Und ich muss sagen, ein Spieler U12, der Nummer 3 in Deutschland ist, das finde ich super und freue mich für ihn. Das heißt aber gar nichts, wirklich nichts.
Das ist so, ja. Ja.
Ne? Ja.
Ja. Nein, ich denke, das ist auch ein Thema, wo ich mich ja auch immer wieder damit beschäftige, wo man ja auch immer ein bisschen so ja, mit Eltern in Kontakt kommt, wo fragen, du, hättest du nicht Lust, dort zu helfen, hättest du nicht Lust, dort zu unterstützen? Und ja, ich habe für mich auch mal so ein bisschen so eine Checkliste, sage ich mal, erarbeitet. Was sind für mich so Kriterien der Zusammenarbeit? Wie gewichtest du das? Wie gewichtest du das? Und ich sage für mich auch immer ganz interessant, ja, ein Ranking ist, ja, es ist reine Makulatur und wenn du allein schaust, wie schnell sich das verändert, wenn jetzt jemand noch nicht so lange mit dabei ist, aber extrem lernwillig ist, extrem, ja, Bereitschaft, extremen Spaß auch an dieser Sportart hat. Und ich frage mich ja auch immer, wenn du jetzt einen U12, U14 Spieler hast, wo schon 20 Stunden trainiert, okay, wo willst du da noch mehr nach oben pushen? Da geht ja nichts mehr. Der ist ja auch die Gefahr, dass es ihn irgendwann körperlich verheizt, ist extrem hoch. Und dann lieber einen Spieler oder eine junge Spielerin haben, wo halt noch am Anfang steht, wo, sag ich mal, so ein roher Diamant ist, so ein rohes Stück ist und dann so, ja, deine Idee oder mit Partnern zusammen deine Ideen einzubringen und dann diese Person zu entwickeln, das finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist auch ein Bereich, wo ich sage, ja, dann lieber in sowas investieren, was ja für dich als Unternehmen auch wieder Werbung ist. Und ja, wo du aber auch, ja, wo schwer messen kannst, was du an Reichweite generierst, aber so wie du von Levi gesprochen hast, wo deinen Badge drauf hat, das ist ja nicht messbar, aber du weißt, bei jedem Turnier, bei jeder Trainingseinheit, wo er das Shirt anhat, entsteht eigentlich Sichtbarkeit. Aber jetzt ein LinkedIn-Beitrag oder ein Facebook-Beitrag oder eine Story auf Instagram, gehst du auf die Insights, dann siehst du, oh, 15.000 Leute erreicht. Alles klar, das weißt du natürlich nicht, wie viel hat er beim Turnier in Glasgow erreicht. Das ist nicht messbar für dich. Aber das ist halt
Ja.
auch wieder, und das wollte ich auch nochmal zuvor ergänzen, was ich wirklich cool finde. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolg oder wird auch ein Erfolgsgarant sein, warum Tennistransfer weiter wachsen wird, ist, dass es stetig und kontinuierlich aufgebaut wird. Das ist mir bei Tennis Tactics auch sehr wichtig. Und nicht halt probieren, extrem schnell zu wachsen, weil was man halt auch immer wieder erlebt, wer extrem schnell wächst, wer sich anderer Leute Geld beschafft über Kredit oder Leihgeschäfte, sage ich mal, um da einen schnelleren Hebel zu erreichen, dann passieren teilweise auch unkontrollierte Dinge. Man macht blöde Dinge und das ist selten von Erfolg gekrönt. Und da glaube ich, ist es wichtig, immer einen ruhigen, klaren, strukturierten Plan zu haben.
Ich möchte dir total zustimmen. Und eins, befasse mich so ein bisschen mit der Start-up-Szene auch durch die Berliner Nähe. Und ich habe dort Freunde, die da Geld investieren und auch welches aufgenommen haben, für so Risikokapital, ne? Und im Grunde haben mir alle berichtet, und davor hätte ich große Sorge, sobald du einen Investor reinnimmst, hast du da jemanden, der mitredet. Und du musst dessen Bedürfnisse befriedigen. Und viele berichten, dass sie also ein Drittel ihrer Arbeitszeit plötzlich in PowerPoint-Folien für den Investor stecken und nicht mehr ins Produkt. Und wenn du aber, was Qualität und Innovationskraft angeht, die Triebfeder bist und plötzlich in PowerPoint rumhängst, dann ist das eine Gefahr für dein Unternehmen. Deswegen unterschreibe ich total, was du sagst. Lieber stetig wachsen, denn eine neue Software, wie in unserem Fall, die hat Kinderkrankheiten. Das ist so. Und wenn das hier und da mal gefeedbackt wird, sozusagen, kannst du handeln. Wenn jetzt 10.000 Leute auf meine Plattform kämen über Nacht, dann besteht die Gefahr, dass die stillsteht, ja? Oder dass Dinge eben nicht so ausgereift sind, wie ich mir das vorstelle. Insofern, ja, kann ich dir nur zustimmen. Lieber langsam und gesund wachsen, als über Nacht um, ja, 50 Zentimeter sozusagen. Es gibt ja auch viele in der Jugend, ja, die zu schnell wachsen, haben ja auf einmal Schmerzen, kann man vielleicht ganz gut vergleichen. Da fühlt sich das ganz stimmig an im Moment, auch wenn es natürlich immer gerne schneller gehen könnte, aber
Ah, da
das
kommt
gehört
natürlich
dazu.
bei jedem von uns so ein bisschen die Ungeduld durch.
Genau,
Man möchte
genau,
auch schnell auf
genau.
das Level kommen, aber ja, es ist dann auch schön, wenn man sieht, man hat das Ganze kontrolliert hochgezogen und am Ende, ja, ich sag mal, wenn man 20 Jahren in unserem Liegestuhl sitzen und zurückblicken, was wir da
Ja.
Tolles gebaut haben, dann ist es doch egal, ob es ein halbes Jahr schneller oder ein Jahr schneller ging, das juckt doch dann eigentlich auch nicht mehr. Das ist meine Meinung da.
Das sehe ich ganz genauso.
Ja, so ein bisschen zum Abschluss noch. Jetzt sind ja die meisten Spieler, die meisten Vereine für die Sommersaison fündig geworden. Ich sehe sie aber schon jammern. Der Winter kommt, Winterverbandsrunde, Winterhallenrunde kommt ja auch. Was ist so für dich der Zeitpunkt, wo du sagst, hey, liebe Spieler, liebe Vereine, ihr solltet mal jetzt bei mir inserieren? Weil das Ganze braucht ja auch ein paar Tage, bis da, sage ich mal, ein gewisser Austausch stattgefunden hat, bis man sich vielleicht mal kennengelernt hat. Also es macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn ich Anfang Oktober auf die Idee komme und was Neues suche, oder?
Total. Wir haben jetzt beispielsweise kurz vor Meldeschluss Mitte März um einen sehr, sehr guten Spieler gerungen, und an dem haben aber schon mehrere Vereine gezerrt. So, am Ende haben wir den Kürzeren gezogen, und ich wünsche ihm alles Gute, aber das zeigt, dass die Dinge eben auch Vorlauf brauchen, und die nächste Meldefrist ist schon wieder so schnell da. Also man muss im Grunde jetzt suchen. Natürlich jetzt, wo die Saison läuft und die Meldefrist März ist gerade vorbei. Da könnte man meinen, ich lehne mich zurück, aber nee. Tennisschulen oder Clubs suchen ständig Trainer, darauf fokussiere ich mich jetzt gerade, und umgekehrt. Aber es kommt sehr schnell der Zeitpunkt, wo die Teams wieder Spieler brauchen oder Spieler umziehen und deswegen ein neues Team suchen etc. Also jetzt ist der Moment, damit man dann im September eintüten kann.
Ja, wenn man Tennistransfer, wie läuft das ab? Wie viel Zeit muss ich da aufwenden? Gib uns da mal nochmal ganz kurz zum Abschluss kleinen Einblick.
Gerne. Also aktuell ist es so, dass du innerhalb von wahrscheinlich 1, 2 Minuten eingeloggt bist und dein Profil eingerichtet hast, und dann kannst du sofort gefunden werden. Wenn du gefunden wurdest, brauchst du dich nicht wieder abmelden, dann klickst du den sogenannten Incognito-Button, dann wirst du unsichtbar, kannst aber selber weiter suchen. Also es nimmt wirklich extrem wenig Zeit in Anspruch. Dazu bauen wir jetzt noch gerade Henry. Henry ist eine kleine KI, die dir das Ganze in Zukunft auch noch abnehmen wird. Sprich, später, ich hoffe noch in diesem Sommer, wird Henry das Ganze für dich per WhatsApp machen. Das heißt, du chattest dann einfach mit unserem Henry, das ist unser Assistent. der dann für dich die Suche macht und dir die Vermittlung übernimmt. Also es gibt noch weniger Hürde, auf irgendeine Plattform überhaupt zu müssen. Da meldest du dich einmal an, richtest dein Profil an und den Rest machst du bei WhatsApp. Darauf freue ich mich sehr.
Ja, cool. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir den Weg geebnet, dass sich da Spieler, Trainer, Vereine angestachelt fühlen, einmal auf Tennistransfer nochmal vorbeizuschauen, einmal ihr Inserat für den kommenden Winter jetzt schon zu schalten, nicht zu lange zu warten. Und ich sage, ja, es war wieder sehr, sehr spannend mit dir, nicht nur über Tennistransfer zu plaudern, auch ein bisschen so allgemein über die Vereinswelt, Trainerwelt, die Entwicklung da ein bisschen auszutauschen. Und ja, sind wir gespannt, wo die Reise hingeht. Wir sind eh weiterhin immer wieder in Kontakt. Und ja, ich danke dir mal für deine Zeit, dass du dir das genommen hast. Zeit, wichtiges Gut heutzutage. Und da ist es nicht immer selbstverständlich, dass man unterm Tag auch mal Lösungen findet, wo man das miteinander zusammen aufzeichnen können. Aber vielen lieben Dank dir, Christoph, dass du dir die Zeit da genommen hast. Und dann würde ich dir gerne das letzte Wort so ein bisschen rüberspielen. Du darfst
Ja,
den
Timo.
Matchball verwerten.
Danke, ich versuch's. Ja, also erstmal danke für die Zeit, vor allen Dingen, weil es ein zweites Mal war und wir haben uns ja auch in der Vergangenheit immer wieder unterstützt und das ist eine Riesenfreude. Besonders dankbar bin ich aber auch, wenn sich vielleicht wirklich unter den Zuhörern der ein oder andere Unternehmer findet, der gemeinsam mit mir Lust hat, einen jungen Profi auf die ATP-Tour zu führen, aus wirtschaftlicher Sicht, weil da gibt es ein Riesentalent, das zu den besten Europas gehört und da würde ich gerne mit einem Unternehmer zusammen unterstützen. Meldet euch gerne beim Timo oder bei mir unter info@tennis-transfer.com oder über Instagram bei Tennistransfer. Timo, auch dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit. Macht's gut.
Sehr gerne. Also, dann gerne mal in Kontakt treten mit dem Christoph direkt oder mit mir, wenn es in Bezug Sponsoring von diesem Spieler geht. Und ansonsten Tennistransfer einmal, ja, ich sage jetzt mal nicht Mitglied werden, aber gerne mal registrieren. Und dann sind wir gespannt, wo sich Tennistransfer in den nächsten Monaten, Jahren hin entwickelt. Und Kanal gerne abonnieren, Podcast-Folge gerne weiterleiten und dann hören wir uns sicherlich auch in einer weiteren Podcast-Folge wieder und Christoph wird sicherlich nicht das letzte Mal hier zu Gast gewesen sein. Also, in dem Fall euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Lieben Dank, ciao.